Ja, tut mir leid, dass Sie doch noch nicht in die Kaffeepause gehen können. Wir müssen erst noch ein bisschen arbeiten. Wir kommen in den zweiten Teil des heutigen Tages, in die rechtlichen Grundlagen und Bewertungen von gentechnisch veränderten Pflanzen oder Genome Editing modifizierten Pflanzen. Und wir beginnen, wie auch bei der Session davor, mit zwei Rednern. Ich möchte zunächst Herrn Professor Dr. Tade Matthias Spranger bitten vom Fachbereich Rechtswissenschaft Center for Life Sciences and Law der Universität Bonn, uns darzustellen, wie er die Situation einschätzt. Herr Spranger war Gutachter für das Bundesamt für Naturschutz zur Einordnung des ODM-Rapses. ODM-Technologie wurde vorhin schon im Vortrag von Herrn Weigel kurz angesprochen. Danach hören wir einen Beitrag von Dr. Jens Karmann, Stabsstelle juristische Angelegenheiten der Gentechnik, Abteilung 4 des BVL hier in Berlin und Gutachter für das BVL zur Einordnung des ODM-Rapses und weiterer Techniken. Ungefähr 10 Minuten Präsentation und danach versammeln wir uns dort vorne und diskutieren. Bitte schön, Herr Spranger.
Herr Müller-Röber, vielen Dank für die nette Vorstellung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein paar Worte zu sagen. Herr Dabrock hat es vorhin schon gesagt, die alternativen Fakten, ja, das wahrscheinlich kommende Unwort des Jahres. Wir werden jetzt keine alternativen Fakten erleben, sondern Sie sehen an der Orchestrierung dieser Veranstaltung, es gibt eine Interpretation Nummer 1 und eine Interpretation Nummer 2. Ja, jetzt möchte ich einmal kurz ein kleines Plädoyer halten, trotz der beschränkten Zeit für die Jurisprudenz. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass Juristen sich nicht einig sind. Und eigentlich ist es auch ganz gut so, wenn dieser Diskurs geführt wird. Stellen Sie sich vor, Sie brauchen irgendwo einen Anwalt, weil Sie einen Mietrechtsstreit haben und alle Anwälte vertreten aber nur die Meinung des Vermieters. Ja, dann wird es natürlich schwierig. Also Juristen neigen dazu, sich auszutauschen. Das ist nichts, was man jetzt irgendwie unbedingt schlimm sehen sollte. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr froh über die Gelegenheit, hier etwas sagen zu dürfen. Aufhänger meiner Darstellung ist, ich werde etwas zum grünen Bereich sagen, die Richtlinie 2001/18 EG. Ich tue das aus verschiedenen Gründen. Zum einen mal, wir haben das ständige Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof, die Pflicht zu richtlinienkonformer Auslegung, zu richtlinienkonformem Verhalten. Das heißt, wenn wir nationales Gentechnikrecht anwenden, müssen wir das immer im Lichte des Europarechts tun. Unser Gentechnikgesetz ist also lediglich erstmal ein Umsetzungsgesetz für diese Richtlinie. Dann die Richtlinie selbst äußert sich natürlich dazu, was der Richtlinie unterfällt und was nicht der Richtlinie unterfällt. Und wie wir alle wissen, die Kommission beschäftigt sich mit diesen Fragen, der Europäische Gerichtshof beschäftigt sich mit diesen Fragen. Man hat so ein wenig das Gefühl, keiner möchte so richtig, wie der Rheinländer sagt, in die Bütt und Verantwortung übernehmen, sondern alle warten so ein bisschen ab und kalkulieren und rechnen damit, dass vielleicht jemand anders sich zuerst aus der Deckung wagt. Aber diese Gremien, Kommission und Europäischer Gerichtshof urteilen natürlich im Lichte des Europarechtes und nicht des deutschen Umsetzungsgesetzes. Was sagt uns jetzt die Richtlinie, wenn man sich das ein bisschen anschaut? Die klassischen Interpretationsinstrumente, die Juristen haben, sind der Wortlaut, Telos, Sinn und Zweck der Bestimmung, die Systematik und die Historie. Meine Interpretation, die Nummer 1 bedeutet nicht, dass sie vorrangig ist, ja, ich bin nur der, sozusagen, der darf als Erster hier was sagen. Meine Interpretation lautet jetzt wie folgt, wenn man sich das anschaut, wie diese Richtlinie das macht, dann haben wir ein Regelausnahmeverhältnis. Diese Richtlinie sagt, wenn ein gentechnisches Verfahren eine Rolle spielt, dann greift erstmal die Genehmigungspflicht. Ich verkürze das jetzt etwas, aber das ist die Sichtweise. Wenn man sich die Richtlinie anschaut und sieht, der Artikel 3, der die Ausnahmen betrifft, der heißt auch Ausnahmeregelung. Ja, der sagt also ganz ausnahmsweise findet diese Richtlinie und die Genehmigungspflicht halt eben keine Anwendung. Herr Dabrock, Sie haben auch schon von der Beweislast gesprochen. Das ist halt so eine juristische Beweislastregel, die sich daraus ergibt. Wir haben ein Regelausnahmeverhältnis. Das heißt, wenn ich sagen will, das Ganze ist genehmigungsfrei, es unterfällt nicht dem Anwendungsbereich der Richtlinie, dann bin ich in der Darlegungs- und Begründungspflicht. Es gibt nur wenige abschließend aufgezählte Ausnahmen, und das sehen Sie hier, Artikel 3 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 1b Nummer 1. Ich erspare Ihnen das normalerweise, werden Sie die restlichen paar Minuten das von mir nicht mehr erleben, aber hier wollte ich es einmal genau zitieren. Da sehen Sie die Mutagenese. Das ist das, was genannt wird. Mutagenese soll halt eben per se erstmal nicht genehmigungspflichtig sein. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was bedeutet denn Mutagenese in diesem Sinn. Und das klang ja auch schon bei meinen Vorrednern an. Ist das nicht so etwas wie Mutagenese? Ich habe gerade eben gehört, das ist doch eigentlich so ähnlich wie das, was wir bisher haben im Bereich der Mutagenese. Also die spannende Frage, ist das jetzt wirklich was Neues, was wir ja haben mit diesem Genomeditierungsverfahren? Und da hilft auch der Blick in den Gesetzeswortlaut, Begründungserwägung Nummer 17, da sagt uns der Gesetzgeber, warum er was reingeschrieben hat. Ja, das sind die Begründungserwägungen und die BE Nummer 17 lautet, diese Richtlinie sollte nicht für Organismen gelten, die mit Techniken zur genetischen Veränderung gewonnen werden, die herkömmlich bei einer Reihe von Anwendungen angewendet wurden und seit langem als sicher gelten. Wenn ich diese Voraussetzung erfüllt habe, dann komme ich raus aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie. Denken Sie an die Beweislastverteilung. Wenn ich das nicht habe, bin ich drin in der Genehmigungspflicht. Das heißt, ich muss jetzt schauen, diese Richtlinie datiert von 2001. Was galt denn, bitteschön, 2001 seit langem als sicher? Wenn man mal so schaut, die Verfahren, die jetzt hier diskutiert werden, Zinkfingernuklease, Talens, CRISPR-Cas, die Zinkfingernuklease ist das einzige Genomeditierungsverfahren, das bereits vor 2001 publiziert worden ist, 1996. Aber ich bin ein Jurist, das werden die anwesenden Naturwissenschaftler besser verorten können als ich. Die ist relativ schnell wieder verschwunden. Ja? Sie war zu komplex und sie war vor allem zu kostenintensiv. 96 publiziert worden, eine Handvoll von Publikationen, die war sofort wieder unter dem Radar. Ganz anders als das, was wir jetzt mit CRISPR-Cas erleben. Talens von 2001, 2013, dann CRISPR-Cas publiziert. Keines dieser Verfahren konnte also 2001 seit langem als sicher gelten. Was galt also 2001 seit langem als sicher? Das, was wir unter konventioneller Mutagenese verstehen. Das heißt, Mutagenese, die ausgelöst wird, verursacht wird durch chemische Substanzen und oder radioaktive Bestrahlung. Das sind die Dinge, die der Gesetzgeber 2001 vor Augen hatte. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, das ist meine Interpretation, wir haben es mit einer Genehmigungspflicht zu tun. Im grünen Bereich, wenn ich das mal so nennen darf, im grünen Bereich unterfallen die entsprechenden Verfahren dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie. Es gibt noch einige ergänzende Argumente, wenn man sich den Diskurs anguckt, wie er jetzt geführt wird. Und er wird ja teilweise sehr intransparent geführt. Darum nochmal bin ich sehr dankbar für diese Veranstaltung. Im Rahmen dieses Diskurses werden einige dieser Hilfsargumente teilweise zu Hauptargumenten erhoben. Das ist aber gar nicht der Fall. Ja? Der verfahrensbasierte Ansatz, da wird immer gesagt, ja, der ist ja eh schon durchbrochen. Wie gesagt, der verfahrensbasierte Ansatz besteht aber noch. Natürlich gibt es punktuelle Durchbrechungen dieses Prinzips, aber er prägt das europäische Gentechnikrecht. Das gilt trotz aller sektoralen Durchbrechungen. Darüber hinaus haben wir das Vorsorgeprinzip. Das Vorsorgeprinzip stellt die normative Grundentscheidung der Richtlinie 2001 dar, wird in Artikel 1 dieser Richtlinie bereits als Leitprinzip genannt. Und für die Juristen hier im Raum, es sind ja zum Glück nur sehr wenige hier, darum bleibt die Raumtemperatur angenehm hoch. Wenn man in Artikel 191 AEUV guckt, das ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, das ist das europäische Verfassungsrecht. Und dieser Artikel 191 Absatz 2 nennt das Vorsorgeprinzip als Teil des europäischen Verfassungsrechts, als Leitprinzip des gesamten europäischen Umweltrechts. Ja, das darf man auch nicht ganz ausblenden. Der Wille des Gesetzgebers, es gibt verschiedene Dokumente, ich zitiere immer ein Dokument der Kommission, wo klargemacht wird, dass man tatsächlich der Meinung war, ich sage mal ganz profan, ja, alles, wo Gentechnik irgendwo eine Rolle gespielt hat, das wollen wir uns angucken, das soll genehmigt werden. Dann auch ein Argument, das man nicht unterschätzen darf. Die Richtlinie nutzt keine dynamischen Verweise. Das kann man beklagen, aber es ist halt so. Mittlerweile geht der Gesetzgeber glücklicherweise im Bereich der Technikregulierung dazu über, dynamische Verweise zu nutzen. Er sagt, es kommt auf den jeweiligen Erkenntnisstand von Wissenschaft und Technik an. Oder, auch ein beliebtes Instrument, alle 2 Jahre ist dieses Gesetz, ist diese Richtlinie zu überprüfen. Oder eine Behörde wird dazu ermächtigt oder dazu verpflichtet, alle 3, 4, 5 Jahre einen Bericht an das Parlament zu erstellen, aus dem sich ergibt, ob diese Richtlinie noch den Tatsachen entspricht und ob die naturwissenschaftlichen Entwicklungen das vielleicht nicht überholt haben. All diese Instrumente werden mittlerweile in der Technikregulierung genutzt. Die Richtlinie 2001 nutzt sie nicht. Das kann man beklagen, man kann es aber nicht hinwegdefinieren. Das sind also verschiedene Argumente juristischer Natur. Darüber hinaus gibt es noch ein paar, ich denke mal, da darf ich ruhig sagen, es sind Fakten, es sind keine alternativen Fakten, es sind in der Tat Fakten, dass darüber diskutiert werden muss, meines Erachtens. Das hat aber weniger jetzt mit harten rechtlichen Dingen zu tun. Zum einen, was ich spannend finde, wir haben verschiedene andere Verfahren der Punktmutation, die wir bisher genutzt haben und die bei Nutzung gentechnischer Methoden samt und sonders meines Wissens dazu geführt haben, dass man die entsprechend produzierten Organismen als GVO eingestuft hat. Das wird so ein bisschen ausgeblendet, aber wie gesagt, da würde ich einfach darum bitten, dass es vielleicht naturwissenschaftlich diskutiert wird. Sinnhaftigkeit des Fokus auf den grünen Bereich. Da darf ich mich natürlich jetzt nicht beschweren. Ich habe ja selber den Fokus auf den grünen Bereich gelegt, weil wir halt tatsächlich in der Diskussion es haben. In der Leopoldina-Stellungnahme, Leopoldina/DFG/Akatec, wird ja zwischen Rot und Grün unterschieden. Die Frage, ob wir jetzt Rot, Grün, Weiß, Grau, ob wir überhaupt diese klaren Unterteilungen überhaupt noch brauchen, ob sie überhaupt uns normativ irgendwie weiterbringen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall uns klar machen, dass natürlich diese Verfahren, die wir diskutieren, weit über das hinaus angewandt werden können, was wir so traditionell als Grünbereich erörtern. Das muss einfach auch offen thematisiert werden, da würde ich mir einfach einen Diskurs wünschen. Dann der Hinweis, naja, im Endprodukt kann man nichts mehr nachweisen. Die Schlagkraft dieses Hinweises, das ist ein sehr beliebter Hinweis nach dem Motto, ja gut, also jetzt haben wir eine Pflanze verändert, eine Rose, die war rot, dann machen wir sie weiß, dann machen wir sie wieder rot. Am Ende habe ich eine rote Rose, ich hatte am Anfang eine rote Rose, ich kann nicht mehr nachweisen, dass die zwischendurch mal weiß war. Wo ist denn bitte schön das Problem? Ich sehe den Charme dieses Argumentes, das ist in der Tat ein charmantes Argument. Jetzt übertrage ich das mal auf den roten Bereich. Ja, ich habe einen Probanden, der an einer medizinischen Studie teilnimmt. Der bekommt ein radioaktives Kontrastmittel verabreicht. Ein ganz schwach strahlendes. Nichtsdestotrotz braucht ein Forscher, der das machen möchte, eine Genehmigung nach Strahlenschutzverordnung / Röntgenverordnung / künftig nach dem neuen Strahlenschutzgesetz. Das ist so niedrig dosiert. Nach 4 Wochen merke ich nicht mehr, dass der mal ein radioaktives Kontrastmittel bekommen hat. Der nimmt auch keinen Schaden, davon können wir ausgehen. Trotzdem sagen wir, naja, das müssen wir uns mal angucken, das ist wahrscheinlich genehmigungspflichtig. Da kann ich auch nicht sagen, na, es war zwischendurch ein bisschen Radioaktivität da, das ist aber am Probanden nach 3-4 Wochen nicht mehr feststellbar. Und wenn ich mir den angucke und den untersuche, kann ich auch nichts mehr messen. Also dieses Argument, ich verstehe, dass es charmant ist, aber im Blick auf die aktuellen Regulierungsrahmenbedingungen, die wir haben, denke ich, trifft es halt eben nicht ganz so. Dann schließlich der offene Diskurs über die Sicherheitsaspekte, das klang gerade eben bei der einen Frage schon an. Was passiert denn eigentlich, wenn wir mehrere Mutationen hintereinander schalten? Kann ich dann den Elefanten herstellen oder nicht? Und da merkte man ja auch gerade eben schon, da ist so ein bisschen Unwohlsein. Ich finde es interessant, als Nicht-Naturwissenschaftler, als nur Jurist, dass mir dann oft so hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, ja, da gibt es schon noch viele Off-Target-Effekte und da ist schon noch vieles, was wir uns angucken müssen. Das muss einfach transparent diskutiert werden. Das ist einfach nur etwas, was ich mir persönlich wünschen würde. So, und ehe jetzt es zu irgendeiner, wie auch immer, Gartenform vom Bashing kommt, nein, ich möchte eine Frage stellen oder einen Punkt nochmal gerade eben klarstellen. Das ist meine Interpretation dieser Richtlinie. Ich möchte nicht sagen, dass diese Richtlinie so, wie sie ist, richtig ist. Es ist meine Interpretation, die Legilata, so wie ich persönlich die Rechtslage aktuell sehe. Wie gesagt, das ist im Disput, da kann man trefflich drüber streiten. Meine Interpretation ist, so wie die Richtlinie aktuell sich zeigt, so wie sie 2001 geschrieben worden ist, ohne dynamische Verweisungen, wird man wohl zu diesem Ergebnis kommen müssen. Die Frage ist natürlich, ist das richtig, dass die Richtlinie das macht? Nochmal, 2001 gab es kein CRISPR-Cas, 2001 gab es auch nur die Zinkfingernuklease, andere Formen von Genomeditierung waren völlig unbekannt. Ist es also richtig, dass die Richtlinie so ist, wie sie ist? Das ist natürlich eine politische Entscheidung. Das ist auch eine naturwissenschaftliche, erstmal eine naturwissenschaftlich determinierte Entscheidung. Wenn wir uns also unterhalten über den verfahrensbezogenen Ansatz, den produktbezogenen Ansatz, ist der richtig oder falsch? Das kann man eigentlich nicht anhand dieser Richtlinie hier diskutieren. Die Richtlinie ist 2001 so geschrieben worden, wie sie geschrieben worden ist. Das heißt, wenn man anhand eines naturwissenschaftlichen Diskurses, der dann hoffentlich aufgenommen wird in einem politischen Diskurs, der Meinung ist, naja, das muss wohl novelliert werden, das muss wohl überarbeitet werden, dann sollte man das tun und sollte diesen Diskurs führen und sollte ihn offen führen. Was mich dabei wundert, ein ganz kleines bisschen, warum man das bei der Opt-out-Richtlinien-Diskussion nicht eingepflegt hat. Und ich habe das in verschiedenen Kontexten jetzt schon mal angesprochen und dann wurde mir daraufhin erwidert, naja, da wollten wir nicht ran, das kann man nicht vermischen. Man kann nicht Opt-out vermischen mit Fragen von CRISPR-Cas. Das ist unmöglich, das zu vermischen. Es ist gut, dass wir die Opt-out-Richtlinie auf europäischer Ebene von diesen Fragen unbehelligt gelassen haben. Dass man das sehr wohl vermischen kann, sehen wir seit wenigen Monaten im Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Gentechnikgesetzes. Was ist da passiert? Es handelt sich um den nationalen Umsetzungsakt zur Opt-out-Richtlinie, wo die Bundesregierung auf Seite 13 relativ versteckt sich in der Opt-out-Umsetzung äußert zu CRISPR-Cas und zur Genomeditierung und sagt, die Bundesregierung ist der Meinung, CRISPR-Cas ist ein sicheres Verfahren. Das zeigt also aus meiner Sicht, man kann diese Themen durchaus verknüpfen und wenn es immer heißt, naja, auf europäischer Ebene, das dauert immer so lange. Wir hatten jetzt gerade eine Änderung der Richtlinie 2001, nämlich die Opt-out-Richtlinie, die ist geschaffen worden, gemacht worden, um die Richtlinie 2001 zu ändern. Warum hat man denn diese Gelegenheit nicht ergriffen, wenn der Diskurs allgemein gewünscht ist und hat ihn da geführt? Das wundert mich nur ein kleines bisschen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ja? Wenn Naturwissenschaften sagen, aus guten Gründen, wir möchten dieses Thema aufschnüren und wenn, wie wir vorhin gehört haben, ja auch durchaus der verfahrensbezogene Ansatz gar nicht mehr mit der Härte in die Diskussion eingebracht wird, wenn sich also diese Diskussion ein wenig lockert, dann sollte man diese Diskussion führen, interdisziplinär führen, wirklich über die Disziplingrenzen hinaus, ohne dass es zu irgendwelchen ideologischen Grabenkämpfen kommt und dann auf dem dafür vorgesehenen Weg, sprich Änderung der Richtlinie 2001 und Änderung des deutschen Transformationsaktes, dann eine Modifikation erreichen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Geduld im juristischen Vortrag und bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Vorredner hat das bereits erwähnt. Der Spruch zwei Ärzte, zwei Meinungen, der gilt für Juristen ganz genauso. Mein Name ist Jens Karmann, ich bin Jurist, ich arbeite im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und beschäftige mich dort mit meinen naturwissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen, unter anderem eben auch mit der rechtlichen Interpretation der Gentechnikdefinition. Und wenn ich mal schaue, wie viel hier los ist, ja, dann merkt man auch, dass das ein durchaus wichtiges und brisantes Thema ist. Wenn man versucht, das Gentechnikrecht auszulegen, dann sollte man mal einen Blick zurückwerfen, nämlich warum haben wir eigentlich Gentechnikrecht? Und da muss man ein bisschen zurückgehen in der Zeit, in die 80er Jahre, als die Gentechnik noch etwas sehr Neues war und als man eine sehr klare Vorstellung davon hatte, was man unter Gentechnik versteht, nämlich sozusagen die Isolierung eines Gens in einem Organismus, das dort herausnehmen und in einen anderen Organismus hereinfügen. Ja? Und dabei war man sich natürlich im Klaren, dass man damit einen Organismus schafft, den es so vorher noch nie gegeben hat und mit dem man auch keine Erfahrung gemacht hat. Und genau darauf hat der europäische Gesetzgeber reagiert und hat in der Begründung zur Freisetzungsgenehmigung also auch formuliert, die absichtliche Freisetzung von Organismen mit einer Kombination von Merkmalen, die in der Natur nie zustande gekommen wäre, erhöht die Ungewissheit hinsichtlich der Möglichkeit einer schädlichen Auswirkung auf die Umwelt. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Das BVL geht nun davon aus, dass die Definition des genetisch veränderten Organismus, also des GVO, das ist ja die Gentechnik-Definition, wie Herr Spranger auch schon dargestellt hat, dass die prozess- und produktbezogen zu verstehen ist. Das heißt, dass wir eben nicht nur darauf schauen, was haben wir mit einer Pflanze, beispielsweise welchen Prozess haben wir sie unterzogen, sondern auch, was ist eigentlich hinterher dabei rausgekommen. Und da geht das BVL davon aus, wenn das Ergebnis ein solches ist, was auch natürlich ohne weiteres hätte entstehen können, dass wir dann eben kein GVO haben. Und bezogen auf unsere heutige Diskussion kann man sich das auch veranschaulichen. Ja, also wenn wir beispielsweise Genome-Editing-Technik nehmen und eine Punktmutation in einer Pflanze hervorrufen, ein ganz natürlicher Vorgang, wie wir ja vorhin auch schon gehört haben, dann führt dies nach Auffassung des BVL nicht zu einem GVO. Wenn wir aber auf der anderen Seite, und das kann man ja durchaus auch, eine Genome-Editing-Technik nimmt, um ein Gen einzufügen in eine Pflanze, dann ist das eigentlich nichts anderes als das, was wir aus der klassischen Gentechnik kennen. Und dann ist das sehr wohl, führt das sehr wohl zu einem GVO. Ja, wie kommen wir jetzt zu dieser rechtlichen Auffassung? Meiner Meinung nach liegt der Schlüssel in einer systematischen Betrachtungsweise. Wir haben zunächst das europäische Recht. Dort ist der GVO definiert als ein Organismus, dessen genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise durch Kreuzen und oder, schöne Wendung, natürliche Rekombination nicht möglich ist. Das ist die europäische Perspektive. Es gibt aber auch noch eine völkerrechtliche Perspektive, nämlich im Cartagena-Protokoll. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der sozusagen den Umgang mit der grenzüberschreitenden Verbringung von GVO regelt. Und dort haben wir auch eine Definition und die sieht ein bisschen anders aus. Die definiert nämlich einen LVO, also das ist sozusagen nur ein anderer Terminus, ja, als jeden lebenden Organismus, der eine neuartige Kombination genetischen Materials aufweist, das ist der erste Punkt, die zweitens durch die Nutzung der modernen Biotechnologie erzielt wurde. Und da sieht man, dass wir durchaus einen ganz klaren Produkt- und Prozessbezug haben. Ja, was hat das jetzt mit uns zu tun? Der europäische Gesetzgeber hat die eingangs erwähnte GVO-Definition aus dem EU-Recht genommen, um dieses Cartagena-Protokoll in EU-Recht umzusetzen. Ja, er geht also offenbar davon aus, dass diese beiden Definitionen im Wesentlichen deckungsgleich sind. Und das können sie natürlich nur dann sein, wenn sie auch einheitlich verstanden werden, nämlich Prozess- und Produktbezogen. Und im Übrigen, das gilt für das europäische Recht genauso für das deutsche Recht, muss man sich natürlich auch um eine völkerrechtskonforme Auslegung bemühen. Und auch deswegen nach unserer Auffassung eben eine prozess- und produktbezogene Betrachtungsweise erforderlich hier. Wenn man es rein prozessbezogen definiert, den GVO, dann kommen wir auch sehr schnell in Probleme, von denen man mal ausgehen muss, dass der Gesetzgeber sie so nicht gewollt haben kann. Das erste Problem ist, dass sozusagen in sämtlichen Pflanzen, in die wir eine Punktmutation einführen mittels Genome Editing, dass die also sämtlich vom Gentechnikrecht erfasst werden würden. Jetzt kann man sagen, ja und, was ist das Problem dabei? Das Problem ist, dass wir überhaupt nicht rausfinden können, wie eine Punktmutation in einen Organismus gekommen ist. Das heißt, wir wissen nicht, ist das natürlich entstanden durch herkömmliche Züchtung oder eben vielleicht durch Genome Editing. Und das führt im Endeffekt dazu, dass sämtliche solche Pflanzen in der EU nach geltendem Recht nicht zugelassen werden könnten, weil wir dafür eben ein Identifizierungsverfahren brauchen und das haben wir nicht. Und das wirft dann gleichzeitig durchaus auch Fragen auf, was das Welthandelsrecht angeht. Wenn wir jetzt also, man kann sich das ja leicht vorstellen, wir haben zwei Produkte, das eine Produkt erzeugt durch herkömmliche Züchtung und das andere Produkt erzeugt durch eine genomeditierte Pflanze mittels einer Punktmutation. Das heißt, wir haben im Idealfall zwei genetisch komplett identische Produkte und das eine wird komplett reguliert durch das Gentechnikrecht mit den entsprechenden Hürden, die das dann beinhaltet. Und das andere, da haben wir nur die allgemeinen Regeln. Das ist eine Differenzierung, die jedenfalls auch aus wissenschaftlicher Sicht schwer zu rechtfertigen ist. Und den anderen Fall, den hat Herr Spranger bereits angesprochen, ja, wenn wir also beispielsweise eine Pflanze nehmen, wir verändern die mittels Genome Editing, verursachen dort eine Punktmutation und machen das anschließend mit Genome Editing wieder rückgängig, ja, dann haben wir am Anfang und am Ende eigentlich eine genetisch gleiche Pflanze und trotzdem werden sie dann unterschiedlich behandelt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir wirklich einen Vergleich ziehen können zu dem Fall mit dem radioaktiven Kontrastmittel. Da müsste man mal drüber nachdenken. Auf den ersten Blick, ich habe meine Zweifel. Viel wesentlicher ist aber meiner Meinung nach auch eine Betrachtung von Sinn und Zweck der Norm, also der Telos des Gentechnikrechts. Ja, da steht immer ganz oben, das ist sowohl im deutschen Recht so, das ist auch im europäischen Recht so, ja, der Schutz der menschlichen Gesundheit und Umwelt. Das ist sozusagen das Leitbild. Ja, und ist allerdings ja, die klassische Mutagenese oder anders formuliert die Chemikalienkeule oder die Gammastrahlen, ja, die werden von dem Gentechnikrecht seit jeher explizit ausgenommen. Und nun wissen wir aber, dass Punktmutationen, die man mittels Genome Editing erzeugt, wesentlich präziser, nicht 100% präzise, keine Frage, aber jedenfalls präziser sind, als wenn wir sozusagen völlig zufällig Tausende von Mutationen erzeugen durch Strahlen oder Chemikalien. Und das heißt, dass die Genome-Editing-Technik dadurch jedenfalls in der Tendenz auch weniger risikoreich ist als die klassische Mutagenese. Dann, so die Auffassung des BVL, muss doch diese Technik erst recht ausgenommen sein aus dem Anwendungsbereich des Gentechnikrechts. Ja, mal zurück zur Frage, brauchen wir eine neue Gentechnik-Definition? Wenn wir uns überlegen, wie lange Herr Spranger und ich jetzt hier schon reden und uns den Kopf zerbrechen, und Sie gehören ja auch dazu, dann würde ich sagen, hätte es in der Tat einen Charme, wenn der Gesetzgeber hier mal klarstellen würde, was er denn eigentlich möchte. Die gute Nachricht, ich wage da jetzt mal eine Prognose, ja, wir werden eine neue Gentechnik-Definition bekommen. Und warum werden wir die bekommen? Wegen den Damen und Herren hier auf dem Bild. Das sind die Richterinnen und Richter des Europäischen Gerichtshofs und die haben im Oktober des vergangenen Jahres die Frage vorgelegt bekommen, ob genomeditierte Pflanzen, in denen man Punktmutationen verursacht hat, ob die dem Gentechnikrecht unterfallen oder nicht. Ja, und da gibt es genau zwei Antwortmöglichkeiten. Ja, entweder ja oder nein. Und da werden dann die jeweiligen Stakeholder sich entweder freuen oder eben nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wie die Bürgerinnen und Bürger bzw. die Verbraucher wirklich denken, weil ich glaube, dass deren Meinung auch sehr stark davon abhängig ist, welchen Kenntnisstand sie haben. Ja, also ich glaube, wenn der Durchschnittsbürger wüsste, dass quasi die gesamte europäische Gerste mittels radioaktiver Mutagenese erzeugt wurde, dann würde wahrscheinlich beim abendlichen Genuss des Bierchens vielleicht dann auch der Schrecken einer Punktmutation durch Genome Editing auf einmal dann doch so ein bisschen seinen Schrecken verlieren. Sei es drum, ich gehe jedenfalls davon aus, dass in der Folge des Urteils, das wir wahrscheinlich aber nicht vor Anfang nächsten Jahres erwarten können, dann die entsprechenden Interessengruppen einen ganz erheblichen politischen Druck ausüben werden und da dann eventuell auch ein neues Gesetzgebungsverfahren anstoßen werden. Und ich denke, das ist eine durchaus große Chance, um für eine zeitgemäße Regulierung des Gentechnikrechts zu sorgen. Beispielsweise vielleicht mit einem eher doch produktbezogenen Ansatz, wie man es teilweise auch aus anderen Ländern kennt. Ja, abschließend möchte ich mit einem kleinen Zitat, das ich bei der Recherche der Historie des Gentechnikrechts gefunden habe und eigentlich unsere Position jedenfalls grob vereinfacht darstellt, ja, entscheidend für die Einstufung als Gentechnik im Rechtssinne ist das Ergebnis der gentechnischen Veränderung und nicht die Methode. Das können Sie nachlesen in der amtlichen Begründung zum zweiten Gentechnik-Änderungsgesetz. Ja, und wenn man derzeit die Bundestagsdebatten verfolgt, was wir natürlich auch sehr interessiert tun, dann mag man sich wundern, aber diese Erkenntnis stammt von der SPD und den Grünen im Jahre 2002. Und mit diesem Kuriosum möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ich freue mich auf eine lebendige Diskussion. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Spranger und Herr Kamann. Eine spannende Diskussion. Vielleicht fange ich mit einer Frage an und ich kann mir vorstellen, dass es viele Wortmeldungen aus dem Auditorium gibt. Ich werde dann weiterreichen. Ich fange mal mit Herrn Spranger an. Offenheit gegenüber technischen Innovationen, das hatten Sie angesprochen. Bestimmte Techniken waren einfach 2001 nicht verfügbar, bestimmte Techniken der Mutagenese beispielsweise. Was glauben Sie, wie bekommt man technische Innovationen am besten in ein solches Gesetz rein? Sie hatten Hinweise gegeben. Können Sie das nochmal ausführen? Wir können ja auch in die Zukunft nicht schauen. In der Zukunft haben wir möglicherweise dann doch wieder neue Technologien, von denen wir jetzt noch gar keine Ahnung haben. Chemikalien, die dann ortsspezifisch auf die DNA gehen, können wir uns jetzt nicht vorstellen, aber in 10 Jahren vielleicht oder in 15 Jahren, wie gehen wir mit diesen mit diesen technischen Innovationen um? Wie kriegen wir die in ein Gesetz hinein, sodass wir nicht jedes Mal die Diskussion führen, ist das jetzt noch Gentechnik oder ist das schon doch was anderes?
Ja, Herr Müller-Röber, danke. Das ist im Grunde genommen ja ein Klassiker, ein klassisches Problem des Rechts. Ja, das Recht hinkt halt immer hinterher, egal welchen Bereich ich reguliere. Es zeigt sich irgendwo in der Praxis ein Problem, also Stichwort autonomes Fahren. Ja, mal angenommen, es kommt dann irgendwann ein Gesetz zum autonomen Fahren, ja, dann ist die Technik, bis das Gesetz da ist, schon längst weiter. Und wenn wir es dann mit einem statischen Gesetz zu tun haben, dann entwickelt sich diese Kluft wird immer größer. Ja, ich möchte noch ein kleines Beispiel aus dem anderen Regulierungsbereich der Technikregulierung benennen. Nanotechnologie. Wenn Sie mal schauen, es gibt sehr, sehr viele Küchenoberflächen, die mittlerweile mit Nanomaterialien beschichtet sind. Silber-Ionen-Beschichtung auf der Innenseite von Kühlschränken. Warum? Damit sich da keine Schimmelpilze bilden. Und da fällt jetzt, so wie es aussieht, leider der Biozidverordnung. Ja, war keinem klar. dass das passiert. Ja? Auf einmal kommen solche Anwendungsfelder, die neu sind, und Regularien, die nicht für diese Anwendungsfelder geschrieben und gemacht worden sind, finden auf einmal Anwendung aus irgendwelchen Gründen. Und ich habe gerade eben schon so ein paar Beispiele genannt. In der Technikregulierung ist es halt besonders dramatisch, wenn ich eine Änderung des Schuldrechts vornehme oder eine Änderung des Familienrechts. Auch da habe ich natürlich einen gesellschaftlichen Wandel, einen faktischen Wandel. Aber die Veränderungen vollziehen sich natürlich nicht annähernd mit so einem dramatischen Tempo, wie es das bei der Hightech in allen Anwendungsbereichen von der Hochtechnologie der Fall ist. Das heißt, hier zeigen sich einfach viel schneller solche Lücken. Hier zeigen sich viel schneller Unzulänglichkeiten. Noch ein Beispiel, das den meisten hier vertraut sein dürfte, Stammzellgesetzgebung. In der Woche nach der Verabschiedung des Stammzellgesetzes hat sich die damalige Bundesjustizministerin hier in Berlin bei einer Veranstaltung hingestellt und hat gesagt, ja, letzte Woche ist das Stammzellgesetz verabschiedet worden. Wir wissen alle, das muss jetzt dringend überarbeitet werden, weil es überholt ist. Weil die Zelllinien leider viral verseucht sind, weil wir zu wenig Zelllinien haben, es stellt sich dann heraus, dass es weltweit nur etwa 30 Zelllinien gibt, bei denen deutsche Stammzellforscher überhaupt einen Import beantragen können. In der Woche nach der Verabschiedung, wir wissen, es ist überholt, wir müssen es dringend überarbeiten. Wie geht man jetzt darauf ein, wie geht man damit um? Ich habe gerade eben einige Instrumentarien genannt. Ich bin ein großer Freund dieser Instrumentarien. Also dynamische Verweisungen, Abstellen auf den jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik, Berichtspflichten, Überprüfungspflichten seitens des Parlaments, Benennung von zuständigen Stellen, die regelmäßig berichten müssen, ist es noch up to date? Und natürlich auch das nicht losgelöst von den Akteuren, sondern unter Einbeziehung der Akteure. Es ist einleitend hier bei den Grußworten natürlich darauf hingewiesen worden, es gibt die Wissenschaftsfreiheit, die zu den stärksten Grundrechten unserer Verfassungsordnung zählt. Es gibt die Berufsfreiheit. Da braucht man auf so allgemeine Handlungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht braucht man gar nicht einzugehen, sondern das sind sehr, sehr starke Grundrechte. Natürlich fordern die eben auch eine Beteiligung der entsprechenden Akteure. Und dann muss man diese dynamischen Formen eben auch wagen. Und in vielen Bereichen der Technikregulierung erkennt es der Gesetzgeber. Es ist eben nicht mehr damit getan, dass man statisch etwas normiert, in Beton gießt und dann die nächsten 10, 15 Jahre händeringend versuchen muss, damit irgendwie durchzukommen, sondern es muss einfach dynamisiert werden.
Herr Kamann nickt. Wollen Sie das noch kommentieren?
Nein, ich kann dem voll und ganz zustimmen. Also ich halte in der Tat, das habe ich ja vorhin auch ausgeführt, den jetzigen Stand des Gesetzes auch für unglücklich, dass wir nämlich eine statische Norm haben, die zumindest unterschiedlichen Interpretationen Spielraum lässt. Da wäre doch eine dynamische Lösung wesentlich klarer und besser.
Dankeschön. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Sonst, wenn das nicht der Fall ist, mache ich erstmal weiter. Doch, hier.
Ja, von mir gibt es eine Frage. Helen Unkelbach vom Bundesamt für Naturschutz. Und zwar geht mein Beitrag oder meine Frage in Richtung von Herrn Kamann. Hauptsächlich oder ein Argument, warum eben hier die neuen Techniken nicht unter die Richtlinie fallen sollen, bezieht sich ja immer auf die Definition des GVO-Begriffs. Und zwar ist die Definition ja, oder das Entscheidende ist ja, dass die Veränderung, die hervorgerufen wird, auf natürliche Weise nicht vorkommt. Und meine Frage ist jetzt eigentlich dahingehend, warum immer die Auslegung gemacht wird, dass gesagt wird, naja, es kommt ja oder es könnte ja auf natürliche Weise vorkommen, aber der Wortlaut ist ja gerade, dass die Veränderung auf natürliche Weise so nicht vorkommt. Also sie kommt ja nicht vor. Es ist eine Punktmutation, die hervorgerufen wird, die aber de facto auf natürliche Weise im Moment nicht vorkommt.
Ja, vielen Dank. Also ich habe mir über die Frage natürlich auch viele Gedanken gemacht. Und wenn man sich die Definition genau anguckt, ist es eben meiner Meinung nach gerade nicht eindeutig, worauf sich dieses auf natürliche Weise letztendlich bezieht. Man kann versuchen, den Wortlaut dieser Vorschrift zu analysieren. Das ist ein bisschen müßig. Da würde ich eher zum Ergebnis kommen, zu sagen, aufgrund vorhandener Redundanzen innerhalb dieser Definition, dass ich das eben nur auf das Produkt beziehen kann und nicht auf den eigentlichen Prozess. Aber wie gesagt, also das ist ziemlich diffizil. Ich würde deswegen eher anhand der Systematik das halt so auslegen, wie ich es getan habe, dass es eben ankommt auf auch auf das Produkt.
Ganz kurz nachgefragt, also die Bezugnahme auf etwas, was offensichtlich in der Natur nicht vorkommt, kann das eine solide Grundlage für eine Gesetzesgebung sein?
Also ich würde tatsächlich sagen, wenn wir jetzt an das Gesetz rangehen, dann würde ich es, weil wir haben uns natürlich im Amt auch über diese Frage unterhalten, was kann denn natürlich entstehen? Und da kommt man sehr schnell in sehr große Schwierigkeiten. Was kann denn natürlich entstehen? Wir haben vorhin das auch schon gehört in der Diskussion, mit welchen Wahrscheinlichkeiten, ne? Und was ist, wenn wir nicht nur eine an einer Stelle eine Mutation einfügen, sondern in anderen auch noch? Wie lange kann man da noch sozusagen von der Natürlichkeit reden? Insofern würde ich die Lege Ferenda sozusagen auch vorschlagen, dass man eher das macht ja zum Beispiel auch das Cartagena-Protokoll zum Beispiel auf die Neuartigkeit abstellt. Ja, dass man also guckt, hat man also wirklich ein Genom, was es so vorher noch nicht gab in der Form und dass man dann daran eine Regulierung anknüpft. Das ist eindeutig jedenfalls.
Dankeschön. Herr Taupitz hatte sich
gemeldet. Ja, Jochen Taupitz, Komitee Genomediting der Leopoldina. Ich habe eine Verständnisfrage an Herrn Spranger. Sie haben ja den Erwägungsgrund der Richtlinie genannt, wonach Verfahren, die etabliert sind und seit langem als sicher gelten, nicht unter das Gesetz fallen, unter die Richtlinie fallen. Und dann haben Sie gesagt, CRISPR-Cas und so weiter, die gab es damals noch nicht, also schon deshalb können sie gar nicht genehmigungsfrei sein. Aber die Chemikalien, sieht man das da auch so statisch, dass nur die Chemikalien, die damals schon bekannt waren und mit deren Hilfe man damals schon Mutationen hervorgerufen hat, zu einem Produkt führen, das genehmigungsfrei ist? Oder gibt es da auch einen Katalog von Chemikalien, die, weil später entstanden sind, dann eben doch nicht runterfallen?
Das ist, Herr Taupitz, wie ich es bei Ihnen nicht anders erwarten würde, eine sehr trickreiche Frage. Wir kennen es ja noch schon ein paar Tage. Das war gut, vielen Dank. Nein, es gibt keine Liste. Das ist natürlich eine spannende Frage, ob man das nicht auch im Grunde genommen so aufsplitten müsste. Es kann natürlich sein, gut, die Chemikalie ist im Grunde genommen das, was mediatisiert und das Verfahren als solches. Das ist das, worauf es ankam aus Sicht des Gesetzgebers. Und das Verfahren als solches ändert sich nicht. Ja, ich nehme dann eine andere Substanz, aber das Verfahren als solches wird halt eingesetzt. Und das ist halt dann die chemisch bedingte Mutagenese. Aber Sie haben natürlich recht, da kann man trefflich drüber streiten, ob man das dann nicht auch mit einer entsprechenden Liste aufsplitten müsste. Ja, aber soweit ich das sehe, wenn ich es richtig sehe, wird diese Diskussion an keiner Stelle geführt. Ja, das wird sicherlich der schöne nächste Aufsatz aus Ihrer Feder. Ja. Wenn ich noch ganz kurz eine, ich will mein Rederecht nicht missbrauchen, aber ich will noch ganz kurz anmerken, etwas zum Cartagena-Protokoll. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo wir eben auch dezidiert keinen Konsens haben. Ja, weil natürlich das Cartagena-Protokoll, das muss man vielleicht den Nichtjuristen sagen, das hat eigentlich erstmal nichts mit der klassischen Freisetzung zu tun. Das Cartagena-Protokoll ist ein Vollzugsprotokoll zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt, also Biodiversität. Und da geht es um Schutz der Biotope und Biosphären und der Vielfalt der Organismen. Und dann hat man gesagt, eine Gefährdung dieser biologischen Vielfalt kann sich auch aus gentechnisch veränderten Organismen ergeben. Und darum müssen wir den grenzüberschreitenden Transport von GVOs restriktiv handhaben und den Mitgliedstaaten des Biodiversitätsübereinkommens die Möglichkeit geben, diesen grenzüberschreitenden Transport zu unterbinden. Und darum wird da auch der Begriff der LMOs verwendet und nicht der GVOs, der lebenden modifizierten Organismen und der nicht der gentechnisch veränderten Organismen. Also eine Deckungsgleichheit würde ich da nicht annehmen, selbst wenn das der Fall wäre. Hat das Cartagena-Protokoll relativ wenig Leitbildfunktion für die Richtlinie 2001, nicht nur wegen der Normhierarchie, da können wir uns trefflich streiten, aber also dieser Schluss kam mir ein kleines bisschen zu hüftartig.
Dankeschön, Herr Spranger, aber Herr Kamann wollte noch etwas zu den Chemikalien sagen.
Ja, also vielleicht nochmal direkt bezogen auf das Cartagena-Protokoll, also wir reden ja im Gentechnikrecht von dem Organismus und wir haben natürlich auch nur noch dann einen Organismus, wenn er sozusagen lebensfähig ist und sich auch vermehren kann. Das heißt, ein toter Organismus ist auch nach dem Gentechnikrecht nicht erfasst, weil er kann sein Erbmaterial dann nicht mehr weitergeben. Zur anderen Frage, ich wollte noch mal darauf hinweisen, in dem Gentechnikrecht ist nur von Mutagenese die Rede. Da steht nicht chemische Mutagenese, da steht nicht klassische radioaktive Mutagenese, da ist einfach überhaupt keine Einschränkung. Das spricht aus meiner Sicht, da sind wir wahrscheinlich wieder ein bisschen auseinander, spricht aus meiner Sicht eher dafür, diesen Begriff eben auch entsprechend weit zu verstehen, weil er ist nur auch weit dort in der Norm drin, der ist nicht eingeschränkt. Und gerade auch mit Blick auf den Erwägungsgrund 17, was seit langem als sicher gilt, Naja, auch da kann man letztendlich wieder einen Erst-Recht-Schluss ziehen. Ja? Wenn man also, wenn auch die Chemikalien Mutagenese seit langem als sicher gilt, obwohl die eigentlich erwiesenermaßen viel mehr Mutationen hervorruft in einem Genom, ja, müsste dann dieser Erwägungsgrund eigentlich nicht sozusagen erst recht auch für die auch recht neuen Punktmutationen gelten durch Genomeditierung.
Dankeschön. Jetzt Herr Vogel.
Ja, Jörg Vogel nochmal. Was ich ganz in der Situation interessant finde, ist, dass man ja meistens bei GVOs von Pflanzen spricht oder tierischen Zellen in irgendeiner Art und Weise, oder irgendwas, was so ein Nutzpflanzen oder Nutztiere sind. Aber die, ein Großteil von GVOs sind ja gentechnisch veränderte Mikroorganismen, Bakterien zum Beispiel, und die haben auch ein bisschen andere Spielregeln, was so das Übertragen von Genen angeht. Das ist also nicht bloß Mutagenese, sondern da werden ja Gene übertragen, die holen sich ihre Gene von tierischen Zellen, von Pflanzen, Organismen, da wo sie drin sind. Und da werden also auch ganze Sätze von Genen übertragen über so einen Prozess, den man horizontalen Gentransfer nennt. Da ist die Sache mit der Natürlichkeit nur ganz besonders schwierig, weil da holen die, also die Bakterien holen sich einfach ihre Gene von woanders her, ja, und in einem natürlichen Prozess. Wie kann man denn in so einem neuen Gentechnikgesetz damit umgehen? Und das war jetzt sicherlich etwas, was man 2001 schon gekannt hat, aber eigentlich nicht, vielleicht noch nicht so ganz verstanden hat, wie natürlich und wie weit verbreitet dieser Prozess ist. Es ist also weit von Mutagenese, sondern wirklich Gentransfer, der überall auftaucht.
Also Sie legen auch den Finger, nicht nur den Finger, Sie legen die Hand wahrscheinlich bis zum Ellenbogen in die Wunde. Auch das ist natürlich ein Problem der Technikregulierung. Und es kann nur dadurch beherrscht werden und in den Griff bekommen werden, dass man sich die fachliche Expertise holt und dafür sorgt, dass eben das Problem, das wir haben mit homonymen Begriffsverständnissen und heteronymen Begriffsverständnissen, das ist einfach, das kann man nicht ganz ausschließen, aber dass es zumindest reduziert wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Richtlinie 9844 EG, Biopatentrichtlinie. Na? Patenterteilung auf humanbiologische Erfindungen und sonstige, unter anderem auf naturidentische Stoffe. Da hat der Gesetzgeber auf einmal reingeschrieben, ja, man bekommt halt eben auch ein Patent und so, wenn man eine Funktionsbeschreibung vornimmt. Der juristische Funktionsbegriff ist dann ein ganz autonomer, ja. Und das macht das Recht natürlich oft, das macht das Recht nicht unbedingt mit bösem Willen oder die Politik mit bösem Willen, dass man sich einfach bestimmte Begrifflichkeiten bedient, weil natürlich niemand jetzt unbedingt ein Copyright auf einen bestimmten Begriff hat. Man muss aber einfach dafür Sorge tragen im Bereich der Technikregulierung, wenn ich technikspezifische oder naturwissenschaftliche Begrifflichkeiten verwende oder naturwissenschaftliche Kategorien abgrenzen möchte, dass ich das natürlich in enger Abstimmung mit den Naturwissenschaftlern tue, damit ich am Ende nichts in so ein Gesetz reinschreibe, in welche Form von Regulierung auch immer, was natürlich nicht den naturwissenschaftlichen Anforderungen entspricht. Also wenn man über so eine Änderung nachdenkt, über eine Modifikation nachdenkt, das kann wirklich nur in engster Abstimmung, in interdisziplinärem Austausch geschehen. Anders geht es gar nicht.
Dankeschön. Hier gab es eine Frage. Mikrofon. Nee, hier vorne.
Rehberger, Forum Grüne Vernunft. Ich bin einer der wenigen Juristen, die heute hier anwesend sind. Deswegen kann ich rein emotional sehr gut verstehen, was Herr Spranger gesagt hat. Es wäre doch unglaublich, wenn wir Juristen da nicht auch mitreden könnten, wenn es hier um bestimmte Definitionen und Abgrenzungen geht. Aber mal von dem abgesehen, kann mir jemand erklären, dass beispielsweise die Veränderung des Genoms durch radioaktive Bestrahlung den Gesetzgeber, ich sage jetzt mal salopp, nicht interessiert, aber das Genome-Editing nun mit aller Gewalt gesetzgeberisch geregelt sein soll. Ist das fachlich zu rechtfertigen, diese Unterscheidung?
Ich hätte jetzt erstmal gesagt, dass das eigentlich wieder eine hervorragende Frage an einen Biologen wäre, aber ich weiß nicht, vielleicht haben Sie...
Also der interessant ist ja, wenn man sich das anschaut, diese Form von konventioneller Mutagenese. Ich lasse mich gerne korrigieren, wenn ich das richtig sehe, geht es ja fast 100 Jahre zurück, diese Form der Mutagenese, der konventionellen Mutagenese. Und der Gesetzgeber, das zeigt eben auch diese Begründungserwägung Nummer 17, war halt der Meinung, da haben wir einen sogenannten Safety Record, der halt eben über Generationen hinweg läuft und halt eben zeigt, diese Verfahren sind unbedenklich. Und darum wollte man dann für diese Verfahren eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Das war, wenn ich es richtig verstehe, die Ratio dahinter.
Detlef Feigl.
da wir uns jetzt, wenn ich das so sagen darf, über zum Teil juristische Spitzfindigkeiten unterhalten haben, würde ich folgendes Gedankenexperiment vorschlagen und hätte dazu gerne Ihre Meinung. Wir hatten schon den Fall diskutiert, dass man etwas Naturidentisches sozusagen erreicht oder etwas, was man durch spontane Mutagenese erzielen kann. Und da sagen Sie, der Prozess zählt. Folgendes Experiment. Ich kreuze diese beiden Organismen miteinander, habe dann ein Hybrid. Hälfte ist genomeditiert, die andere Hälfte ist natürlich, nicht unterscheidbar. Würden Sie sagen, okay, 50-50 kommt aus der genomeditierten Elternpflanze. Jetzt kreuze ich das zurück. Einmal, zweimal, zehnmal, hundertmal. Wo ziehen wir dann die Grenze und sagen, ist immer noch, auch wenn die Wahrscheinlichkeit 0,1, 0,001 und so weiter Prozent ist, und Sie wissen, ich spiele da auf dem Artikel 3 an, Nachkommen von gentechnisch veränderten Organismen. Also nicht nur, dass wir es nicht nachweisen können, dass wir es homöopathisch verdünnt hätten. Ist dieses Gedankenexperiment brauchbar für Sie?
Also mit diesem Gedankenexperiment spielen Sie im Grunde genommen auf meine vorletzte Folie an. Die Frage ist, wie viel Überzeugungskraft entfaltet das? Wie stringent ist das? Ist es wirklich naturwissenschaftlich gefordert? Macht es Sinn? Macht die Regulierungsphilosophie Sinn? Aber das sind alles Dinge, da ist der Jurist als Letzter zu berufen, das zu beurteilen. Das ist eine naturwissenschaftliche Diskussion, das sollen die Naturwissenschaftler diskutieren und es dann an die Politik tragen. Und dann ist die Politik dazu berufen, als zuständige Kraft in diesem Staat, das entsprechend umzusetzen oder auch nicht umzusetzen. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es, dass das ein rechtliches Problem ist. Im Übrigen noch eine Sache mit den Spitzfindigkeiten. Also ich weiß genau, was Sie meinen, aber es ist in der Tat, es zeigt halt eben, wir haben es mit einer sehr, sehr, sehr komplexen Regulierung zu tun und wir haben in vielen Bereichen, das ist ein weiterer schwieriger Punkt, Knackpunkt der Technikregulierung. Es werden eben hochkomplexe Sachverhalte müssen irgendwo runtergebrochen werden auf Generalklauseln. Da bleibt halt eben viel Detailschärfe auf der Strecke. Ja.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ja, da geht eine Hand hoch. Die Dame.
Ja, vielen Dank. Claudia Ebach aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ich wollte gerne noch eine Klarstellung zum vierten Gesetz zur Änderung des Gentechnikgesetzes geben, die Sie, Herr Professor Spranger, ja angesprochen hatten. Tatsächlich ist es ja so, dass in der Begründung zu dem Gesetzentwurf ein Hinweis auf die neuen Züchtungstechniken enthalten ist. Dort sagt die Bundesregierung, dass jede neue Züchtungstechnik in ihrer ganz konkreten Anwendung im Einzelfall für sich genommen beurteilt werden muss. Es ist also nicht so, dass CRISPR-Cas als solches als sicher eingeordnet wird, sondern es geht tatsächlich darum, dass es eine Einzelfallbetrachtung geben muss. Und diese Betrachtung soll auch ganz ausdrücklich unter Vorbehalt einer anderweitigen Entscheidung auf EU-Ebene stehen. Da denke ich jetzt vor allem an das EuGH-Verfahren, das Herr Karmann auch erwähnt hat. Das bleibt ja abzuwarten, wie auf europäischer Ebene die Diskussion und insbesondere die Entscheidung des Gerichtshofs ausgehen wird.
Dankeschön. Kurze Antwort darauf von Herrn Spranger und dann noch eine Meldung aus dem Auditorium.
Ich habe die Passage ja in ihrer Gänze an die Wand geworfen. Sie haben gesehen, es sind ja nur 5,5 Zeilen, 6 Zeilen. Die werden ja sehr kontrovers schon diskutiert, enthalten ja auch wieder Interpretationsspielräume, ob es eine Einzelfallgenehmigung oder ob das vielleicht der Intention entspricht, dass die nicht mehr stattfinden soll. Dieser Diskurs wird ja in der Politik geführt. Und was mich aber berührt hat und mich ein bisschen bewegt hat, ist, dass diese angebliche Nichtverknüpfbarkeit von Opt-out-Gesetzgebung und CRISPR-Cas, dass die ja hier ein bisschen konterkariert wird. Ja, also dass man gesagt hat, wir konnten das bei der Opt-out-Richtlinie nicht mit einspielen, weil das thematisch was völlig anderes ist. Darum ging es mir. Es scheint eben thematisch nicht was völlig anderes zu sein, wenn die Bundesregierung das in der Gesetzesbegründung verknüpft. Das wollte ich nur anmerken.
Ernst-Ludwig Winacker. Leopoldina, ich wollte vielleicht darauf hinweisen, es ist auf diese diversen Idiosynkrasien dieser Gesetzgebung hingewiesen worden. Woher kommt das Ganze? Das kommt daher, dass 1975 im Februar die berühmte Asiloma-Konferenz war, die dazu geführt hat, dass kurzfristig diese Versuche, die gentechnischen Versuche, sogar mit einem Moratorium belegt wurden. Und dann in den USA ist das sehr schnell wieder verschwunden. Da gab es dann die Richtlinien der National Institutes of Health. In Deutschland hat es bis 1984 gedauert, bis eine Enquetekommission des Bundestages eingesetzt wurde, in der ich damals war. Und damals war die Alternative ein absolutes Verbot oder ein Gesetz. Und dann haben wir alle, mich eingeschlossen, gesagt, okay, wir machen ein Gesetz, was zunächst einmal die Gentechnik als etwas Besonderes beschreibt, in der Hoffnung, dass dann mit der Zeit die Sache verstanden wird und die Prozessorientierung wieder zunimmt. Und ich glaube, wir sind jetzt in dem Zustand, wo man darüber sich Gedanken machen muss. Denn es ist, ich meine, wir haben, man darf das nicht vergessen, wir haben damals mit Raumanzügen das Insulingen geklont, mit Raumanzügen. Die Zeiten sind hinter uns. Und ich glaube, das muss auch der Gesetzgeber sehen. Und ich bin gespannt, wie Sie aus diesen Fragen, die hier gestellt worden sind, und aus diesen Idiosynkrasien oder Inkonsistenzen herauskommen. Und ich denke, wir müssen herauskommen. Sonst, Herr Nigli hat das ganz klar gesagt, die nachhaltige Landwirtschaft ist wirklich das Ziel. Nicht nur die ökologische, sondern vor allen Dingen die nachhaltige. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Winacker, für dieses Schlusswort, möchte ich fast sagen. Ich denke, wir beenden die Diskussion jetzt. Es gibt weitere spannende Fragen, aber wir haben auch noch andere Themen heute. Das nächste Thema ist die ethische Perspektive. Ich schlage vor, wir gehen jetzt in die Kaffeepause und treffen uns dann um 16:30 Uhr wieder, wenn die Organisatoren nicht widersprechen.